Dirk! Aufstehen! Es ist wieder, ein Pancast!
Ah, was? Warte, erstmal einen Schluck Bier. Ich muss erstmal klarkommen. Ist das was? Ja. Na gut, fit und super gut drauf.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 43. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Wir melden uns aus dem Urlaub zurück mit einem Herrencast, denn heute reden wir über Männerfilme. Da muss direkt männlich husten. In John Wick bringt Keanu Reeves im Alleingang 1000 russische Mobster um, weil sie seinen süßen Hund getötet haben. In Black Sea macht sich Jude Law mit einer Truppe raubeiniger Schotten und Russen auf die Jagd nach verschollenem Nazi-Gold in einem U-Boot. Und in Vikings kämpft Ragnar Lothbrok mittlerweile schon seit 3 Staffeln um die Vorherrschaft in Skandinavien und England. Außerdem erzählt uns Dr. Loco, ob ihm Neil Blomkamps neuester Streich Chappie gemundet hat. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo, guten Abend.
Ja, Leute, es ist wie bei Herr der Ringe hier, die Rückkehr des Königs. Endlich können wir uns alle wieder in die Arme schließen. Lange nicht gesehen, lange keinen Podcast mehr gemacht. Und es muss auch niemand ins Elben-Jenseits fahren, denn wir machen jetzt immer weiter den Herrencast. Und nach dieser ganzen Oscar-Sache ist jetzt so ein bisschen Kinoflaute, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber wenn man mal so guckt, erscheint, dann ist jetzt zum Beispiel außer Insurgent nichts sonderlich Spannendes im Kino.
Außer natürlich Fast and the Furious 7, ne? Das
genau, aber der lässt auch noch ein bisschen auf sich warten und den will ich natürlich dann auch etwas verdrängen, wenn er letzten Endes dann mal rauskommt. wobei die ja gar nicht so immer irgendwie bekloppter und doch unterhaltsamer geworden sein sollten. Habt ihr die gesehen, die letzten Fast and the Furious Filme?
Also ich habe den letzten nicht gesehen, aber davor alle tatsächlich über die Jahre. Einfach immer so nachts besoffen um 3 auf RTL 2 oder so. Und jetzt kann ich stolz sagen, es fehlt mir nur noch immer noch 2 in meiner Sammlung. die wurden aber tatsächlich einfach wirklich besser und sind einfach echte, noch recht solide Actioner, einfach, die man sich schon so, wenn man es mag, sich geben kann. Also kann mich jetzt nicht großartig haten eigentlich.
Eine andere.
Ich stehe nicht genug auf schnelle Karren, muss ich sagen, um mir diese Scheiße anzugucken.
Ja, gut. Aber ich glaube, es geht nicht mehr so. Gibt es noch
aber
so viel im Auto,
die fragen, ob du hier was im Herrencast zu suchen hast? Ne? Das ist natürlich die Frage.
Ja, das stimmt natürlich.
Geht es da noch so viel im Autodiebstahl? Weil vorher war das ja so ein bisschen Need for Speed Underground-mäßig mit viel Getune und dann wurde es mehr so Action, ne?
Ich weiß, es ist schon. Ja, ich meine, Action war vorher auch schon, aber ja, ich weiß, was du meinst. Stimmt schon, aber klar, Autos sind nach wie vor irgendwie involviert und am Ende muss schon irgendwie krass gefahren werden und am Ende, und irgendwie haben sie halt auch immer noch gemordete Cars am Start und keine Ahnung, aus welchem Grund sie wieder irgendwie schnell fahren müssen. So, es ist einfach, wir brauchen Kohle, weil irgendwer hat sich mit irgendwem verscherzt beim Pokern in Rio.
Autos kommen, glaube ich, auch in der Expendables-Reihe vor, denn Dr. Eck hat mir erzählt, dass Arnold Schwarzenegger ein Auto betritt, indem er die Tür rausreißt. Und da wären wir schon direkt in den Film-News drin, denn Sylvester Stallone hat angekündigt, dass er eine Expendables-Event-Serie für Fox drehen will. Da führt er dann auch selbst Regie und es soll auch eine neue Expendables-Truppe geben, die dann aus alten Action-Fernsehstars besteht. Ich weiß gar nicht genau, wer da alles drin vorkommen soll dann, aber das weiß er vielleicht auch noch gar nicht. Ihr seid ja auch so ein bisschen als echte Kerle auch Fans von Expendables, oder?
Ja, die anderen beiden.
Na, aber auch, Dr. Eck, sag auch mal was. Ich will nicht der einzige Action-Dulli sein hier in der Runde.
Ja, das war an sich eine super Sache. Der erste war richtig geil. Zweiter und dritter gingen auch noch so. Weiß ich nicht, ob man das jetzt noch so weit irgendwie dann ausschlachten muss. Und dann ehrlich gesagt, wenn es dann an die Fernseh-Action-Stars geht, da bin ich dann so ein bisschen raus, weil ich die selber nicht so mitgenommen habe.
Da kennt man ja auch noch Renegade und natürlich Chuck Norris, aber der ist ja auch schon im richtigen Film dabei.
Renegade, Chuck Norris, stimmt, richtig. Aber weiß nicht, ob so vielleicht das A-Team nochmal, wer von denen noch lebt, vielleicht da.
Ja, Richard Dingsbums Anderson, MacGyver, der könnte vielleicht da drin vorkommen.
Ja, ja. Warte mal, und dann den 6 Millionen Dollar Mann. Vielleicht, der könnte da auch noch irgendwo sein.
Ich glaube, da kommt tatsächlich übrigens ein Remake in die Kinos irgendwann von dieser alten Serie. Geil. Die nächste Film-News ist, dass ein Trailer jetzt raus ist zu dem Film Pixels. Wir haben uns den Trailer zusammen angeguckt und wir müssen einfach darüber reden, weil das, glaube ich, das Beschissenste ist, was ich seit langem im Internet gesehen habe. Und zwar ist die Story von Pixels folgendes. Die Menschheit hat ja mal mit so einer Sonde ins Weltall alle möglichen Kulturgüter geschickt und scheinbar auch Videos von und Pac-Man und Donkey Kong und halt so Videospielen, also menschlicher Kultur quasi. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon stimmt, aber das ist die Prämisse des Films. Und doch, die Aliens haben diese Sonde gefunden und versuchen jetzt die Menschheit zu terrorisieren mit ihren eigenen Videospielen. Deswegen kommt ein riesiger Pac-Man auf die Erde und frisst Häuser und Donkey Kong schmeißt Fässer auf die Menschen. Und die Hauptrollen werden gespielt von Adam Sandler, Kevin James und Peter Dinklage, auch aus Game of Thrones ist dabei. Und ja, wie hat euch denn dieser Trailer gefallen?
Oh, nee. Also schlimmer als der Trailer an sich finde ich so die Ignoranz, die hinter diesem Trailer stehen muss. Dass eigentlich einfach irgendwer gedacht haben, irgendwie damit holen wir die ganzen alten Videospielleute ins Boot oder so. Aber was sie bei mir damit auf jeden Fall nur erreicht haben, ist, dass ich den auf jeden Fall ordentlich vor die Tür kacken möchte. Das ist also sowas Stumpfes, sowas Dummes habe ich selten gesehen, muss ich sagen.
Ja, ich kann nur sagen, also da wirklich Brechreiz. Ne? Also nach 15 Sekunden, ja. Spätestens als Adam Sandler seinen ersten Satz sagen darf, das ist natürlich das allerletzte. Ey, ich glaube, ich
meine, Adam Sandler und Kevin. Ganze,
ja, sag mal.
Ich meine, Adam Sandler und Kevin James, die stehen ja sowieso eigentlich nicht mehr für gute Filme. Kevin James war ja bei King of Queens immer ziemlich lustig und Adam Sandler hat, glaube ich, früher auch mal so ein paar lustige Filme gemacht. Wird ja mittlerweile von der Kritik total gehasst. Ich habe diese ganzen neuen Adam Sandler-Filme alle gar nicht gesehen. Aber was ich halt auch so krass finde, ist, dass hier sich so eingelogen wird, dass das so die Videospielkultur ist, dass es das ist, so Pac-Man und Donkey Kong so. Weil das kann halt auch der Dümmste noch verstehen. Das wird halt immer wieder, der so von so Pseudo-Nerd-Scheiß immer so wiedergekäut hat. Irgendwer hat eine Donkey Kong-Torte gebacken oder irgendwie das spielt das Hitman-Thema auf dem Xylophon und dann gibt es da so Internet-Videos und denken immer so, fickt euch. Und euch habe ich gesehen, dass jemand irgendwie auf dem alten NES-Cartridge irgendwie House of Cards, die Serie, als NES-Spiel programmiert hat, wo ich immer so denke, ey Leute, hört doch mal auf mit der Scheiße, so, es ist nicht mehr cool und lustig, nur weil es irgendwas mit Retro zu tun hat, aber nicht mit Retro, das Leute selber erlebt haben, sondern was man halt so in so einem kollektiven Gedächtnis uns als Retro verkauft wird. Und das ist echt irgendwie so das Allerletzte, finde ich.
Ich weiß nicht, weil ich meine, natürlich ist das erstmal eine beschissene Idee. Dieses Jahr, dann werden die Menschen wieder angegriffen mit von den Computerspieluniversen oder Charakteren daraus. Aber selbst das hätte man noch cooler machen können, glaube ich. Aber sie haben sich echt dafür entschieden, so die größte Kacke daraus zu machen, die halt möglich ist. Okay, vergelassen wir es.
Sollte man wahrscheinlich einen ganz großen Bogen drum machen. Okay, und damit diese Frage, ob man das auch machen sollte zum nächsten Film, stelle ich jetzt Dr. Loco. Denn du hast als einziger von uns hier den aktuellsten Film, über den wir heute sprechen, gesehen, nämlich Chappie. Das ist der neue Film von Neil Blomkamp. Und wirst uns mal ein bisschen berichten, wie das so war.
The deployment of the planet's first robotic police units became the focus of the world in 2016.
Drop your weapons, you're under your arrest.
Vincent Moore is a former soldier.
The problem with artificial intelligence is it's way too unpredictable.
The Scout's creator, Dion Wilson, sees a rich future.
What interests me is a machine that can think and feel.
I have a robot that is operated by a thinking human being.
We don't want this. It's expensive, it's big, and it's ugly.
The Scouts are a huge success. Stop worrying about these pet projects.
I think I've cracked it. This is a new kind of life form, a new step in evolution.
Ja, ich gebe da sag ich mal was zu jetzt. Auf los. Los. Also, habt ihr schon mal einen Film über das Aufwachsen eigentlich in einem grausigen Milieu gesehen von einem Kind? Habt ihr sowas schon mal gesehen im Kino, im Fernsehen?
Boah, das gibt's nicht.
Aber bestimmt nicht mit einem Roboter. Ne? Weil das ist auf jeden Fall das, was sich Neil Blomkamp gedacht haben muss, so als er den Film gedreht hat. Wir sind irgendwie ein bisschen weiter in der Zukunft in Südafrika. Polizeiroboter wurden von einem Supernerd erfunden. Der Nerd codet privat weiter an einem menschlichen Gehirn und schafft es dann auch dieses dann irgendwie in einen dieser Polizeiroboter genannt Scouts zu übertragen. Ja, zu einem Überfluss jedoch wird er vorher in die Machenschaften von Die Antwort entwickelt. Ja, tatsächlich dem Die Antwort mit Yolandi Visser, seiner Komplizin, und gerät dann am Ende zwischen die Fronten von eben Die Antwort, einem irgendwie random anderen wahnsinnig brutalen Gangsterboss, und dem Obervillain Wolverine, gespielt von Hugh Jackman. Wolverine arbeitet nämlich auch bei der Roboterfirma und versucht schon seit Jahren seinen eigenen Riesenkampfroboter, der aber von einem Menschen gesteuert wird, zu pitchen, weil der menschliche Instinkt ist überlegen, aber halt ohne Erfolg. Es kommt dann, also auch so dieses Klischee-Ding einfach, ne? So dieses, lassen wir es. Es kommt dann zu einer Verkettung von Ereignissen und am Ende sollen sich dann halt alle Schicksale so überschneiden, Hauptsächlich, also ne, blablabla, am Ende, es gibt einen riesen Showdown, wer hätte es gedacht, so, es kommt dann auch der Roboter, von dem wir dachten, wir sehen ihn nie, weil er nämlich nicht unterstützt wird bei den Pitches von der Firma oder der Polizei, kommt dann auch zum Einsatz, wer hätte es gedacht. Auf jeden Fall, hauptsächlich geht es dann aber eben wirklich nur darum, dass wir diesem künstlichen Gehirn, das sich eben in diesem Scout befindet, beim Wachsen so zusehen, eben beim Größerwerden, aber eben in dieser fürchterlich gewalttätigen Umgebung, so, und das ist halt bis manchmal ein bisschen witzig, meistens aber auch einfach irgendwie echt stumpf und uninspiriert. Es hagelt dazu noch Plotholes, größten echt naturwissenschaftlichen Sprühstuhl, und am Ende ist der Film dann aber auch zum Glück irgendwann zu Ende.
Immerhin.
Ne? Ja, der Film sieht vor allem echt großartig aus, aber ist insgesamt halt ein typisches Blumenkampfwerk. So, ne? Also was intelligenter sein will als ein klassischer Actionfilm, ist aber am Ende nur geringfügig ist und dadurch zwischenzeitlich auch echt gut Längen hat, so, weil der Plot eben nicht clever genug ist. Und dann wartest du eben darauf, dass es einfach wieder knallt. Und weil eben sonst, ja, ist es einfach zu dünn. So, ja, das soweit von mir zu schappig, ne?
Das ist ja so ein bisschen dann diesmal so diese Blumenkampf-Formel. Also Blumenkampf hat der District 9 gemacht, da geht es ja so ein bisschen quasi um die Migrationsthematik, aber dann auf die Zukunft bezogen. Also Aliens sind hier angekommen, werden in so einer Slum-Siedlung angesiedelt, dürfen nicht zurück nach Hause quasi. Also was ja quasi heute dieses Migrationsding ist. Dann gab es ja Elysium, wo es ein bisschen, ja, um so die den globalen Norden und den globalen Süden geht eigentlich. Also es gibt diesen Ring, auf dem wohnen die ganzen Reichen und die Menschheit wohnt aber auf der Erde und soll quasi eigentlich den globalen Süden ausdrücken. Und ich finde schon, dass immer bei Neil Blomkamp so ein bisschen das Problem ist, dass die Idee eigentlich ganz clever ist, aber die Umsetzung, und damit meine ich nicht die visuelle Umsetzung, sondern die Plot-Umsetzung, eigentlich immer so ein bisschen hakt und humpelt. Denn visuell hat ja Blomkamp wirklich dadurch bestochen, dass er in District 9 gezeigt hat, dass alles super wie so eine Doku aussah. Das war ja echt cool, also es sah echt geil aus. Aber dann waren da so viele Plot-Holes, das, und am Ende halt viel Geballer, dass man sich gefragt hat, okay, was will der Film von mir? Elysium halte ich echt für einen hammerdummen Film, muss ich sagen. Also da sind wirklich, weiß ich nicht, da gibt es halt irgendwie die dümmsten Gründe einfach, warum er dieses Exoskelett ist. Einfach, ja, das haben wir auch noch und das können wir dir jetzt anziehen. Okay, fertig, jetzt ziehst du es an, jetzt hast du es irgendwie, weil es ist cool, so ein Exoskelett mit dem Film zu haben. Und,
hört sich auch das immer geil an.
Scheint ja hier bei Chappie irgendwie so ein bisschen runtergebrochen zu sein auf so eine persönlichere Geschichte oder sowas. Also es geht nicht mehr um die ganze Welt, sondern es geht um so einen aufwachsenden Roboter und das ist so die Hauptprämisse des Films.
Das ist schon die Hauptprämisse des Films eigentlich, ja. Aber das könnte es halt den Roboter auch ersetzen durch ein kleines Kind, was irgendwie in den Slums von Südafrika aufwächst. Beziehungsweise wir sind nicht mal wirklich in Slums, sondern einfach in der Lagerhalle, wo halt eben die Antwort rumhängt oder rumhängen und da halt abgammeln und ihre nächsten Coups planen, weil sie halt irgendwie noch halt zusehen müssen, Kohle ranzukriegen für so einen anderen Gangsterboss. Da ist so eine Geldübergabe halt geplatzt. Und naja, deswegen kommt es überhaupt dazu, dass sie dann an diesen Roboter rankommen, weil sie eben diesen Nerd überfallen müssen, weil sie denken, dass sie über den halt irgendwie möglichst viel Kohle irgendwie pressen können. Das ist halt, ja.
Was mich interessiert, sind es alle drei von Die Antwort oder nur Yolandi Fisser und Ninja? Oder ist DJ Hightech auch dabei?
Nur die beiden. DJ Hightech ist nicht mit dabei, es sind nur die beiden. Aber ihre Musik bringen sie auch mit, möchte ich auch nochmal sagen. Ne?
Nee, das hätte mich gewundert, weil der ist wirklich immer alles andere als fotogen.
Aber die Antwort auch nicht. Guck dir den Film an.
Wie sind die denn? Wie ist denn deren Musik eingebunden im Film? Singen die selber oder ist es so Hintergrund-Soundtrack?
Nein, das ist schon im Hintergrund. Bei irgendwelchen coolen Szenen kommt dann einfach.
Aber das grenzt ja dann schon so an Product Placement oder an Vermarktung dieser Band, oder nicht?
Ja, Product Placement ist ein gutes Stichwort. Also, da ich vorher über den Film nicht viel wusste, habe ich echt gut irgendwie, ging gut die Kinnlade nach unten, als ich festgestellt habe: Fuck, das ist ja die Antwort. Was macht der hier? Dann noch irgendwie die Musik dazu. Okay, kann ich mich darauf einigen. Aber dann eben dazu halt auch noch irgendwie Fett, Red Bull, Vodafone und irgendwelche Automarken dazu, die sich da auch noch meinten, irgendwie platzieren zu müssen. Das war schon der Hammer. Und gerade eine Szene ist sehr witzig. Der Supernerd codet da sein menschliches Gehirn oder seine komplette, wirkliche, hundertprozentige künstliche Intelligenz und trinkt aber wirklich vorher, einfach wirklich 5 Sekunden vorher, einfach eine Dose Red Bull. Und das geht mir als Zuschauer persönlich echt auch auf für Ketten. Also, weil das hatten wir schon bei dieser anderen Transformer, dieser Großproduktion. Und ich weiß nicht, ich will sowas auch nicht. Das aber nur mal als Randnotiz. Also, das ist wirklich bescheuert und scheiße und ist auch, tötet auch so ein bisschen die Atmosphäre.
Und zwei Fragen hätte ich noch. Die eine ist, schafft der Film das dann, so einen sozialen Kommentar zu machen? Also wenn dieser Roboter in diesem Ghetto aufwächst, dabei diesen Leuten, entwickelt er sich dann in die Richtung und wird quasi Blomkamp sagen, sodass die Leute nicht schuld daran sind, so weil es halt das Umfeld ist, das sie formt oder so?
Das sagt er, glaube ich. Ich glaube, er sagt es nicht, dass die Leute selber dann schuld sind, aber er sagt es insofern, als dass du halt, du hast immer diesen Vergleich, so, weil der Supernerd besucht quasi Chappie auch immer noch bei diesen Durchgeknallten. Die hat er so einen Deal gemacht quasi mit die Antwort. Und Und du siehst halt immer, dass er ihm natürlich ganz andere Sachen beibringt, als die ihm quasi. So, ne? Bei ihm lernt er halt nur die Skills und das Leben ist halt scheiße, du musst halt ein Mann sein, du musst brutal sein und so weiter. Und er bringt ihm halt Sachen bei, wie du darfst halt Leute nicht hauen, du darfst halt das nicht und so weiter. Und im Prinzip wird das halt schon für Kinder so ein bisschen erklärt, das Ganze, oder auch irgendwie gezeigt. Das funktioniert schon, aber das ist jetzt auch nicht wahnsinnig tiefgründig. Ne? Im Prinzip das einzige Innovative daran ist, dass sie das halt mit einem Roboter machen. Und insofern gelingt mir da schon ein Kommentar, das schon, aber wenn du dir dann halt das Kinopublikum anguckst, 90% davon lachen dann halt über die lustigen Szenen, wenn dann der Roboter irgendwie seine Knarre schief hält, weil ihm das die Antwort so gezeigt hat und er dann so Leute ausraubt. So, das finden dann Leute halt witzig. Ich weiß nicht, ob sie wirklich verstehen, was da eigentlich, worum es ja nicht wirklich geht. Weil ich dann diese Szene zum Beispiel nicht witzig fand, sondern gut, ich war dann halt vorwiegend angepisst, dass die Leute so dumm sind, aber ja, gut, aber ihr versteht, was ich meine. So, es ist, der macht ja, bringt da schon so einen Kommentar, aber ja, slightly, so ein bisschen, ne? Das ist halt drin, aber ja. Am Ende verflacht es eben doch zu sehr auf pures Unterhaltungskino. Das muss ich einfach sagen. Und das ist ja auch das.
Unterhält es denn wenigstens? Das klingt nämlich ein bisschen langweilig.
Also ich fand es echt langweilig. Also mich hat das überhaupt nicht überzeugt. Auch der Showdown nicht. Und von mir gibt es dafür auch für intelligente Menschen noch keine Empfehlung. Das
sage ich mal so ganz. Wenn Neil Blomkamp wieder nicht geschafft hat, eine potenziell smarte Idee irgendwie zu trennen von einem stumpfen Actionfilm, dann stellt mir sich auf jeden Fall die Frage, wie viel Chance man dem dann jetzt noch geben muss. Weil dann scheint er echt ein ziemliches One-Trick-Pony zu sein, der halt irgendwas in die Zukunft legt, aber dann trotzdem keinen guten Film damit macht irgendwie.
Na, ich glaube aber, dass die wahrscheinlich trotzdem laufen. Also, also ich habe den Film in Schwerin geguckt, Freitagabend. Gut, kann ja sein, dass es in Schwerin, gut, in Schwerin ist auch nicht viel los, weiß ich ja, aber ich meine, das Kino war voll. Ne? Also, das war
Dr. Loco Marktforschungsinstitut, also in Schwerin, Freitagsabend, war das Kino
ja besucht.
Hat auf jeden Fall beschissene Kritiken bekommen, ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das halt ihren Freunden dann empfehlen würden. Normalerweise, also am Anfang gehen ja viele Leute in viele, alle möglichen Filme eigentlich rein. Und dann ist es ja so, wenn die Filme auch noch gut sind, ziehen die mehr. Oder wenn halt ein Mega-Hype ist, wie bei 50 Shades of Grey oder so. Die Prämisse klang schon echt ein bisschen komisch bei Chappie, fand ich an sich. Aber muss man sich echt fragen, der macht ja diesen neuen Alien-Film dann. Bei Alien geht es natürlich viel um Stimmung auch. Das kann natürlich sein, aber halt auch so um Horror. Ja. Ich weiß nicht, das hat Blomkamp ja noch nicht so richtig gemacht. Also ob er das gut drauf haben wird.
Oder der ja vielleicht dann auch vernünftige Unterstützung, was Plot angeht, bekommt. Wo er ja die meisten Defizite zu haben scheint. Und wenn er da dann jemanden Vernünftiges an seine Seite kriegt, der ihm da quasi die Plotholes quasi rausnimmt, dann kann es ja vielleicht auch mal was richtig Geiles werden.
Das kann echt sein. So eine Randfrage wäre noch, wie der Soundtrack war, weil der war ja von Hans Zimmer und das finde ich interessant. Weil zum Beispiel Hans Zimmer, den hat man immer von diesen Nolan-Filmen noch so im Hinterkopf, aber der hat ja auch zum Beispiel den Soundtrack zu König der Löwen gemacht. Also deswegen, das ist einfach krass, der krasseste Typ irgendwie. Deswegen würde ich mich mal interessieren, wie der so reinpasst in die Antwortwelt irgendwie.
Also ich muss sagen, ich habe den nicht mehr so krass gut in Erinnerung. Also ich erinnere vor allem mal einfach neben halt original die Antwort-Tracks ja eben schon so den Hans-Zimmer-Bombast, aber durchaus geschmackvoll, eben passend zu ein bisschen zu diesem Thema so Zukunft, also Ghetto und so weiter. Also es war schon für mich, war es geschmackvoll, also es war schon gut gemacht. Obwohl natürlich manchmal Hans-Zimmer Soundtracks so ein bisschen was von Werbefilmen immer haben, finde ich. aber hat gepasst. Also Hans-Zimmer, ne? Ist eine solide Nummer, ne? So wie der Export, ne, aus Deutschland, ne?
Stimmt.
Er hat noch ein paar Exportschlager, hat er noch in Hollywood da. Nee, genau.
Also würdest du den nicht empfehlen, den Film?
Nee, wirklich, also nee.
Das ist nämlich ganz schön, sind wir jetzt drum rumgekommen, den gucken zu müssen, weil wir uns allen schon schwante, dass es nicht der beste Film sein wird. Und da wir im Urlaub waren, haben wir dich mal vorgeschickt, den zu gucken und für uns zu rezensieren. Danke dafür, Dr. Loco. Dafür bist du uns gut genug.
Ja.
Die gut,
Speerspitze des Pankers.
Gut genug war vielen als Action-Highlight diesen Jahres, des Anfangs des Jahres, auch John Wick.
Excuse me. How much for the car? She's not for sale.
I have good day, sir.
Daisy.
I lost everything. That dog was a final gift from my dying wife.
Jonathan, you got out once. You dip so much as a pinky back into this pond, you may find something reaching out to pull you back in.
It's personal.
Where'd you get that car?
What does it matter?
It's not what you did, son. It's who you did it to.
Nobody?
that nobody
is John Wick ist der beste Mafia-Auftragsmörder, den die Welt je gesehen hat, bis er seine Frau kennenlernt und das dunkle Business hinter sich lässt. 5 Jahre später jedoch stirbt seine Frau an einer Krankheit. Kurz nach ihrem Tod erreicht John Wick ein Paket mit einem kleinen Hund. Das letzte Geschenk seiner Frau an ihn. Hier tritt der verzogene russische Mafiasohn Josef auf den Plan, der John Wick zufällig an einer Tankstelle trifft und ihm sein Auto abkaufen will. Nachdem John Wick verneint, bricht Josef mit seinen Handlangern bei ihm ein, klaut das Auto und tötet den Hund. Grund genug für John Wick, blutige Rache zu schwören. Doch Josefs Vater, der Mafia-Boss Vigo und zufällig auch Wicks alter Arbeitgeber, bekommt Wind von der Sache und trommelt eine regelrechte Armee zusammen, um seinen Sohn vor der Rache John Wicks zu schützen. Und dann gibt es ein großes Blutbad und dann ist der Film vorbei. Was haltet ihr denn von John Wick?
Du hast John Wick immer so komisch gesagt, ne?
Das habe ich mir ausgedacht. Das habe ich mir ganz alleine ausgedacht.
Ich mach's vielleicht erstmal kurz. Also Veni Vidi John Wicki, ne, ist ja mein Stichwort erstmal. Ist auf jeden Fall so ein solider Actioner, finde ich, à la Shoot 'em Up, der vielleicht aber manchmal ein bisschen zu sehr stümperhaft versucht, so cool zu sein wie seine Vorbilder. Mhm. Erstmal von mir.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, also ich, John Wick scheint so ein bisschen, weiß nicht, ob es eine Persiflage darauf ist, aber doch eigentlich ein Genre zu sein oder zu bedienen, das mich an sich gar nicht so doll interessiert. Und das ist frühe 2000er Actionfilme. Und was man dem Film aber wirklich zugute halten muss, finde ich, sind die Action-Szenen. Denn da hat man sich endlich mal komplett von Shaky Cam und so verabschiedet, sondern man sieht, dass Keanu Reeves tatsächlich diese Moves drauf hat. Also was er da bei Matrix damals gelernt hat und immer wieder dann vielleicht auch versucht hat, irgendwo anders wieder unterzubringen. Genau das kann er hier umsetzen. Die Action-Szenen, finde ich, sind eigentlich fantastisch. Es ist richtig cool, wie er in den Raum reingeht und du richtig siehst, wie er jeden Ganoven einzeln ausschaltet. Du siehst hinten schon den nächsten, der sich an ihm ranschleicht, aber den sieht er natürlich auch und schießt ihn dann ab und so weiter. Und das hat ein ganz cooles Pacing, ein ganz cooles Set-Design, finde ich. Also das hat so einen richtigen Flow einfach. Das hat mir, da jetzt habe ich schön 3 Anglizismen in einem Satz untergebracht, das ist doch auch was. und das hat mir sehr gut gefallen. Mein Problem an John Wick ist aber, was du auch gerade so ein bisschen gesagt hast, Dr. Loco, dass ich finde, hier hat man eben das Template genommen und gesagt, okay, so machen wir es jetzt mal wieder. Wir machen mal wieder so einen richtigen Actionfilm, der einfach gerade ausgeht. Aber ich finde, dass man das den Schauspielern nicht wirklich abkauft, eigentlich dieses Setting. Also auch Keanu Reeves ist jetzt der krasseste Boss und vor allem aber dem, der diesen Gangsterboss spielt, den Vater da von Theon Greyjoy, das ist nämlich der Schauspieler, der Josef spielt, aus Game of Thrones bekannt. Ich fand, dass das so ein bisschen drangeklatscht war, dass John Wick super krass ist. Also das habe ich nur so halb abgekauft, obwohl ich es dann natürlich auch später auch gesehen habe.
Ja, also ich würde da auf jeden Fall auch ganz klar trennen zwischen einmal der Action in dem Film und halt dem Film als Ganzem, als Story. So, weil mit der Action, da gibt es echt wenig sich zu beschweren, also die ist echt wunderschön tatsächlich und gut gemacht und schlüssig, ganz im Gegensatz zu der Story, also das ist hier der ganz alte Hut, Mann verliert alles, rastet aus mal wieder und da auch, weiß ich nicht, mir ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen, ehrlich gesagt, so nur weil irgendein Mafia-Sohn da so gespoilt ist, sodass er dann von mir aus soll er da einbrechen und das Auto klauen, aber warum er diesen Hund dann da tötet und dann deswegen, das ist mir alles ein bisschen zu sehr an den Haaren irgendwie herbeigezogen. Ja. Erstmal.
Es ist auf jeden Fall simpel, würde ich auch sagen, aber was mir eigentlich so ein bisschen imponiert hat, ist auch, dass sich der Film schon auch unmissverständlich als so stumpfes B-Movie aufbaut, schon auch in der ersten halben Stunde und das auch irgendwie nicht versucht zu verheimlichen oder so vorzutäuschen, wie zum Beispiel was The Equalizer für mich zu einem schlechten Film gemacht hat, dass da halt noch eine Moralfrage mit reingebaut wird. Und die gibt es hier halt nicht. Da gibt es wirklich nur, es gibt ganz viele böse Motherfucker und dann gibt es John Wick und der ist halt der böseste Motherfucker. Ja. Und seine Motivation, warum er der böseste ist, ist halt, die ist simpel, sein Hund ist, also er verliert alles und rastet aus, aber es ist halt schon, ich fand es nachvollziehbar, muss ich sagen. Und das Gute ist, dass ja dann auch die Action losgeht und auch eigentlich nicht mehr aufhört. Ja. Und deswegen, also für das, was er machen, das alles, was er machen wollte, hat er gemacht. So, und dann muss man sich halt fragen, ob das reicht oder ob das dann trotzdem einfach nur noch ein dummer Actionfilm ist oder ob man das dann auch irgendwie mal abfeiern kann. Das ist halt so die Frage.
Was mich ein bisschen gestört hat, ist mal noch eine andere Sache, ist so, dass der Film eigentlich optisch über die ganze Länge eigentlich einen recht ansprechenden Stil hat. Aber für mich ist es dann echt der Tod, wenn dann diese hässlichen Schrifteinblendungen dann kommen, so wo ich dann echt denke, da kommt mir echt das Kotzen, ne? Also das ist für mich sowas, das ist so stilistisch würde ich das halt eher so Crank oder eben Shoot 'em Up so zuordnen. Mhm. Und aber vielleicht ist das aber auch mein Problem. So, John Wick ist aber eben nicht so lässig, wie er sein will. Weil eigentlich ist er das nicht, aber dann kommt dann dieser Mist wieder dazu. Und das stört mich so ein bisschen. Dazu fehlen halt, finde ich, auch noch so knackige One-Liner, die überhaupt nicht vorhanden sind. Und wenn hier versucht wird, mit Humor nachzusalzen, klappt das auch überhaupt eigentlich gar nicht so. Oder es gibt eigentlich keinen Witz.
Dafür
oder
vielleicht ist auch vielleicht
manchmal so implied.
Vielleicht Keanu Reeves auch einfach der falsche Mann da in diesem Film, ne? Also ich weiß nicht, der hat ja auch nicht so viele Gesichtsausdrücke und darüber macht man sich ja auch oft lustig und so weiter. Und ich finde aber immerhin kann er hier vom Leder ziehen, was die Action angeht. Die letzten Endes für mich aber, mich hat das am Ende des Films ein bisschen ermüdet mit dieser Autoverfolgungsjagd. Aber da muss ich auch sagen, kommen wir dann vielleicht auch bei Vikings nochmal dazu, dass ich finde, dass ich bin gar kein Fan davon. Also ich bin kein Fan von so krassen Action-Szenen. Es sei denn, die sind verdammt gut oder gut in einen Film eingebaut, der aber nicht nur um die Action geht. Also wenn ich daran denke, was ich irgendwie in meiner Erinnerung, ohne jetzt viel nachzuforschen, was ich jetzt alles geguckt habe und sowas, für eine gute Action-Szene halte, ist es tatsächlich in Avengers, als dieser lange Fake-One-Shot kommt, wo alle irgendwo kämpfen, der damit endet, dass der Hulk dann Thor in die Fresse haut, so als mit einem stumpfen Gag, der aber hammerlustig ist halt, weil man das überhaupt nicht erwartet hätte. So. Da habe ich gefeiert, so. Aber und bei The Raid, aber da wurde mich The Raid 2, aber da wurde das so ein bisschen verwässert von diesem nervigen Plot, finde ich, dass ich die Action nicht mehr so abfeiern konnte. Aber ich habe manchmal so das Problem, dass ich gar nicht so, deswegen, das wird auch bei Vikings dann nochmal, muss ich nochmal ansprechen, quasi so Action-Szenen so hart abfeiern kann. Seid ihr denn an sich ein großer Fans von Action-Filmen? Denn was ich noch sagen will, ich hole jetzt viele nach, so zum Beispiel Die Hard und sowas, weil ich scheinbar in meiner Jugend nicht mit meinen Kumpels auf ProSieben diese ganzen Filme gesehen habe, also Rambo und alles Mögliche so. Und da würde ich gerne mal euch fragen, ob ihr so auch eher so aus diesem Metier kommt und euch das deswegen auch schon zusagt quasi.
Fang du an, bitte.
Ja, bei mir ist es so ein bisschen das Mittelding. Also ich kann das schon hart feiern, aber es hilft schon sehr, wenn da eine gute Story irgendwie oder zumindest eine akzeptable Story irgendwie mit dabei ist. Was ganz interessant ist, weil dafür war mir John, also der hätte mir wahrscheinlich besser gefallen, wenn sie wirklich gesagt hätten, okay, wir scheißen auf Story, wir haben ja hammersolide Action und machen nur das. Ich hatte aber die ganze Zeit den Eindruck, als ob sie versuchen würden, eine gute Story zu machen und daran scheitern. Und das ist dann irgendwie ein Unterschied in meinem Buch. Aber so generell, so ganz stumpfe Action bin ich jetzt auch nicht so der Riesenfan von, aber kann ich, glaube ich, besser ab als du auf jeden Fall.
Also für mich kommt es echt auf die Art der Action an. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von so ellenlangen Martial-Arts-Anlagen. Das sieht zwar bei The Raid super gut aus, ermüdet mich aber total. Also weil es mich eigentlich nicht interessiert, so weil es der Handlung auch nicht weiterhilft. So, ich finde es eher cool, wenn man wohl dosiert, kurze, knackige, meinetwegen auch heftige Szenen hat, aber es dann auch wieder weitergeht. So, es ist einfach, also insofern, also keine Ahnung, mit Die Hard, sowas interessiert mich halt auch überhaupt nicht. Mir interessiert auch nicht, dass es jetzt wahnsinnig viel explodiert ist und weiter. Deswegen bei John Wick hat das eigentlich ganz gut hingekriegt, so hat er schon meinen Geschmack eigentlich ganz gut bedienen können. Was aber, um jetzt von der, ich weiß nicht, oder wollte Dr. Snips noch was dazu sagen, wie es mit Action bei ihm aussieht?
Also stumpfe Actionfilme, die ich gut finde, kann ich, wie auch ihr wahrscheinlich auch, an einer Hand abzählen. Ich bin da auch mehr so der Thriller-Typ, der dann eine geile Story oder einen Komplott oder Twist oder irgendwas braucht. Aber was ich halt wirklich gutheißen kann, ist halt, wenn dann die Action wirklich richtig zieht. Wie zum Beispiel bei The Raid 1 oder auch bei halt Shoot 'em Up, die haben wir jetzt schon genannt. Ja. Da wird auch dann wirklich nicht drum herum geredet, dass es hier darum geht, wir wollen stilisierte Realitätsflucht bieten. Und die soll durchgestylt sein und die soll ein Thema haben und das wird durchgezogen. Und dann ist das geil. So. Und dann kann ich mich davon auch mitreißen lassen. Aber ich muss sagen, auch jetzt bei John Wick, die Action war großartig, aber ich fand auch eigentlich ganz cool, wie diese, dass sie ja noch parallel noch so eine Untergrundwelt aufbauen wollen. So eine Parallelwelt, in der sich nur Kriminelle irgendwie an geheimen Orten irgendwie so die Klinke in die Hand geben und mit einer geheimen Währung irgendwie mit so Goldmünzen sich dann bezahlen und geheime Hangouts dann irgendwie haben. Und ich finde, dieses Hotel, das dann eigentlich so die Hauptbasis von allen Auftragsmördern ist, ich finde, das hat eigentlich ziemlich cool geklappt, muss ich sagen. Und ich hatte auch eigentlich nicht das Gefühl, dass der Film probiert, eine Story die aufzudrücken, die dann irgendwie doch schlecht ist oder so, sondern eigentlich nur, wir wollen stumpfe Action machen, das hat gut geklappt und nicht mehr, nicht weniger. Insofern muss ich sagen, fand ich John Wick eigentlich ziemlich gut.
Ja, was mich gestört hat, war eben, dass es weder Fisch noch Fleisch war. Es war halt nicht so düster, wie es die Optik vielleicht hätte vermuten lassen können, dass er eben wirklich dieser durchgeknallte Psychotyp ist, der, was ich, 200 Leute auf dem Kerbholz hat und jetzt eben austickt, weil jemand seinen Hund umbringt. Ja. Auf der anderen Seite war aber eben auch, also einmal war das nicht, was ich mir nicht gewünscht hätte, so einen wirklich düsteren Charakter, den man auch vielleicht nicht so mag, vor dem man sich auch selber vielleicht als Zuschauer ein bisschen fürchtet. Das war aber nicht, aber er war eben auch nicht der coole Draufgänger mit lässigen One-Linern. Und das hat mich ein bisschen gestört, denn so war für mich halt John Wick am Ende ein typischer Keanu Reeves. Halt einfach so ein Bleichgesicht und irgendwie nochmal Konstantin, nur mit anderem Namen. So John Wick.
Ich glaube, mein Problem daran ist auch so ein bisschen, dass es für John Wick kein richtiges Ziel gab, außer jetzt Rache zu üben und alle umzubringen. Und das, wie das hergeleitet wird, kann man sagen, das mit dem Hund ist blöd, aber immerhin wird ja gesagt, das ist das letzte Andenken an seine Frau. Und da fand ich es fast schon clever, dass man gesagt hat, wir nehmen jetzt diesen Hund und wir lassen jetzt nicht nochmal die Frau verrecken in der ersten Szene. Aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er irgendwo rein muss. Er muss in irgendein Gebäude rein, er muss irgendwas holen, er muss irgendwie das machen oder sowas. Und es gab es natürlich manchmal so ganz leicht, aber ich fand, er hatte irgendwie da keinen Sidekick und er hatte nicht so einen richtigen Auftrag, sondern das Einzige war, das ist jetzt der Punkt und jetzt bringt er die ganzen Leute um. Aber dann hätte man es vielleicht so machen müssen, weiß nicht, wie bei Ong Bak oder sowas, dass die Leute halt immer bekloppter werden, dass er gegen immer krassere Leute kämpfen muss, dass es irgendwie so einzelne Stages gibt, die immer heftiger sind, aber das passiert irgendwie nicht so richtig. Also es ist halt immer, John Wick kommt in den Raum, bringt alle um, fertig so ungefähr. Und das hat mir, glaube ich, da so ein bisschen gefehlt. Also da hätte man noch kreativer letzten Endes sein sollen, denn der Aufbau an sich war ganz stimmig, aber die Kreativität und Ambition hat letzten Endes so ein bisschen gefehlt.
Ich hab noch in den, jetzt ein bisschen andere Frage, ich habe in den Weiten des Internets quasi ein Statement von irgendwie dem CEO von Lionsgate oder so, die da irgendwas mit da zu tun haben, der wohl irgendwann mal gesagt hat, we see John Wick as a multiple title action franchise.
Ich glaube, der zweite ist angekündigt, ja.
Krass. Ja. Stimmt, er ist ja jetzt auch back in the game quasi, ne? Ist er, ach so, ja gut, dann gebe ich. Aber was ich, aber gut.
Ja. Meinung dazu?
Finde ich okay. Also ich finde, man hat gemerkt, dass sie das aufbauen wollten, eben mit dieser Welt, die sie halt im Hintergrund immer so wieder eingestreut haben. Ich glaube, da könnte eine Franchise draus werden, die drei Filme in sich hat, würde ich mal so pauschal sagen.
Ich denke, das hat es nicht in sich. Also dafür gab es für mich zu wenig Aufbau und dafür war diese Welt auch einfach nur irgendeine x-beliebige Untergrundwelt. Also ich fand, dass die Charaktere dafür nicht interessant genug waren und die meisten sind ja jetzt auch tot. Und deswegen könnte man natürlich irgendwie sagen, okay, der zweite Hund von John Wick wird jetzt auch getötet. Vielleicht ist es auch ein Hund. Wahrscheinlich ist es so stumpf und sie machen es dann genau so. Ich gönn's aber Keanu Reeves natürlich, solche dummen Rollen mal wieder zu spielen. Dr. Loco hat seinen Punkt.
Ja, wir haben die wichtigste Frage nicht gestellt. So, was ist mit Willem Dafoe los? Was war eigentlich seine Rolle. So, also vor allem jetzt, wo du sagst, Multi-Film-Franchise, weißt du, jetzt haben sie mir den einzig möglichen Sidekick auch noch genommen. Keine Ahnung, da auch nochmal die Frage so, Willem, was ist los? Was machst du für Filme und warum solche Rollen, wo du irgendwie nur zweimal zu sehen bist für drei Sekunden mit einem Scharfschützengewehr auf einem Haus?
Schade, ne? Ja. Weil Willem Dafoe natürlich immer, weiß nicht, ich habe den erst seit der blutige Fahrt Gottes auf dem Schirm und immer super, also ich liebe den total immer zu sehen und weiß ich nicht, also den haben sie ein bisschen verheizt in dem Film, aber es war dann doch ganz angenehm, dass er
das auf jeden Fall.
Es kann natürlich auch richtig hart kommen und zerschneidet dann dem nächsten Prequel dann ins Haus.
Oh,
das glaube ich nicht.
Aber,
weil ich hoffe, das passiert nicht.
Ich hoffe es auch nicht. Von mir kriegt John Wick 6,5 Punkte. Ich finde, die haben solide irgendwie geschafft, einen Film zu drehen, einen Actionkracher zu drehen, der Gott sei Dank keine Shaky Cam hatte und wo man doch Gott sei Dank mal gesehen hat, dass der Schauspieler auch wirklich das konnte, was er da rüberbringen sollte. Aber letzten Endes kann ich mich da jetzt schon an kaum noch was erinnern aus diesem Film und ich habe auch eigentlich nicht viel Lust, den nochmal zu gucken.
Jo, da schließe ich mich ungefähr an. Von mir gibt es 6/10 Empfehlungen nur für halt für die Action-Szenen. Ja.
Von mir gibt es auch 6,5 Punkte. Sind coole Sachen dabei, auch eben was du auch schon gesagt hast, Dr. Schwarz, Kampfszenen und so weiter. Es ist schön zu sehen, dass es auch noch Cutter gibt irgendwo in Hollywood, die keinen Parkinson haben und dem Zuschauer mal eine Möglichkeit geben, auch mal eine wohl choreografierte Kampfszene nachzuvollziehen tatsächlich. Das ist denen echt gut gelungen. Und ansonsten, sag ich mal, was der Schofi in mir hat eigentlich alles gesehen, so Knarren, Autos, schickes Hotel, schicker Club, Goldmünzen und adrette Damen. Vielleicht von letzterem noch ein bisschen mehr nächstes Mal. Ja, ansonsten, ja, genau, ja. Er ist aber immerhin das, was er sein wollte und das gut, also 6,5 Punkte.
Ja, das ist auch meine Meinung. Also er erreicht alles, was er erreichen will und gut, das ist vielleicht auch nicht so schwer. Von mir gibt es 7/10, muss ich sagen. Ich finde auch im Gegensatz zu euch vielleicht, dass Keanu Reeves den Film wirklich gut getragen hat. Ich fand ihn eigentlich echt mühelos cool und hatte Spaß, bei ihm zuzugucken.
Okay.
Alles klar, John Wick ist seit dem 29. Januar im Kino zu sehen. Eure Meinung dann bitte an drpeng@gmail.com. Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt diese Woche mit freundlicher Genehmigung von Voll Okay, aka Benjamin Koch. Der ist Grafiker beim Online-Fernsehsender Rocket Beans TV von den alten Leuten von Game One und Giga Games. Ein super fantastisches und unterstützenswertes Projekt. Bitte, bitte ansehen. Voll Okay. Willkommen zum nächsten Film und das ist Black Sea.
I've been working on submarines for nearly 30 years. I lost my family to this job.
We've got to let you go. All of you.
We don't have to take this. I know ways to get money. I need you, Robinson. I need a man like you. Last year, I went out to the Black Sea. We found something.
One of Hitler's U-boats is just sitting on the seabed,
full of gold. I need men, half British, half Russian.
Reynolds, Peters, Tobin.
He's just a boy.
Fraser.
He's a liability.
He's an incredible diver.
How much gold we talking?
$182 million.
Equal share every man.
Black Sea ist der neue Film von Kevin MacDonald. Der hat Last King of Scotland gedreht und dafür tatsächlich auch einen Oscar bekommen. Und jetzt macht er solche Filme. In dem Film ist Jude Law U-Boot-Kapitän, wird dann aber gefeuert wegen der ökonomischen Situation in Europa. Der ist nämlich Schotte und so weiter. Und da versucht der Film, glaube ich, auch so ein bisschen sozialen Kommentar zu machen, der dann aber so ein bisschen flöten geht am Rest des Films. Auf jeden Fall sitzt Jude Law, der sich jetzt mal wieder auch an härtere Rollen rantraut. Also wir haben ja auch Dom Hemingway in einem unserer ersten Casts besprochen und auch da war er ja schon so ein Badass und war auch in der Rolle damals eigentlich nicht schlecht. Der Film war nur verdammt beliebig und langweilig. der sitzt am Ende mit seinen Kumpels in der Kneipe. Da ist auch dieser eine Russe aus Wächter des Tages, Wächter der Nacht. Wisst ihr noch? Es gab mal diese Russen-Fantasy-Filme.
Ja. Ja.
Genau.
Ja.
Und ich glaube, Wächter des Zwielichts ist nie rausgekommen als Film. Ist so eine Buchtrilogie gewesen, die dann auch verfilmt wurde oder vier Bücher oder sowas. Und die sitzen in der Kneipe und dann sagt ein Kollege von denen, ja, ich habe was gehört. Es liegt noch Nazi-Gold auf dem Grund des Ozeans. Und auch schon am Anfang sieht man Hitler und Stalin und so Aufnahmen und so weiter. Und es ist alles ganz bedrohlich. Und dann denken sie sich, hey, das Nazi-Gold, das schnappen wir uns. Wir brauchen nur noch einen reichen Sponsor. Der wird gespielt von einem, den man auch aus Game of Thrones kennt. Der Name ist mir leider entfallen. Und die finden ein altes russisches U-Boot. Und weil es ein russisches U-Boot ist, muss natürlich die Hälfte der Besatzung aus Russen bestehen. Weil natürlich Leute, die Englisch sprechen, können kein russisches U-Boot lenken. Und deswegen ist die Truppe halb Russen, halb Briten. Und die die machen sich dann auf die Suche nach dem Nazi-Gold. Und wen haben wir denn da? Ja, wir haben das Greenhorn, gespielt von Scoot McNairy, der ist so ein bisschen da der Anzugträger, der aber für den tatsächlichen Strippenzieher im Hintergrund dann da so ein bisschen aufpassen soll. Wir haben den attraktiven Chef Jude Law, aber natürlich auch den Hardliner. Dann haben wir den schmierigen Russenkoch, die verrückte Ami-Wildcard, den smarten Russen, den jungen, drei alte Männer und ganz viele verrückte Russen. Und alle werden gespielt von so, den kenne ich irgendwoher, Schauspielern.
Ja,
und
ohne Mist.
Das Ding ist natürlich, die kriegen alle ihren Fair Share am Ende von diesem Nazi-Gold. Und da überlegt sich natürlich jeder, also wenn ich hier einen umbringe, dann kriege ich ja ein bisschen mehr am Ende. Und das wird uns auf jeden Fall suggeriert vom Film. Und dann haben wir in klassischer U-Boot-Filmmanier viele Männer zusammen in einem U-Boot, die Nazi-Gold suchen. Wie hat euch diese Suche gefallen?
Ja, also ganz ehrlich, wisst ihr, was ein schlechter Witz ist? Kommt ein Mann in ein Büro und wird gefeuert. Also das ist noch kein schlechter Witz, aber kommt ein Mann in eine Bar und erfährt von seinem U-Boot-Kumpel, dass es eine versunkene Nazi-Schatz im Schwarzen Meer geben soll und man ihn heben müsse, um dem Establishment es mal so richtig zu sagen. Das ist ein schlechter Witz und das ist leider auch der ganze Film. So man hat sich echt, mit dem Plot hätte ich mich ja vielleicht sogar anfreunden können, da ich solide Abenteuer-Thriller, was auch immer mag. Und habe mich ein bisschen darauf gefreut, aber hier wird echt gestümpert, was das Zeug hält. Schwache Charaktere, die man eigentlich echt schon nach super kurzer Zeit anfängt zu hassen. Und gepaart mit der Story, der ist einfach keine 2 Stunden bedarf, um sie zu erzählen. Und am Ende kommt einfach heraus so die ganz große, gehende Langeweile. Ich habe da eine ganz schöne Metapher gefunden. Der Film ist für mich so, als würde ich mit einem fleischgewordenen U-Boot-Film Sammelsurium Poker. Und man weiß, dass das fleischgewordene Sammelsurium falsch spielt, weil es das freiwillig nach 2 Minuten schon zugegeben hat. Aber es macht immer weiter und sagt, ja, aber guck mal, was ich hier habe. Und zieht dann aber statt einer Karte einen Arsch aus dem Ärmel. So, das ist der ganze Film. Das ist der ganze Film. So, ohne Mist.
Herrliche Metapher, Gratulation dafür. Danke. Für mich auch kein guter Film, muss ich sagen. Und, wie du es auch schon sagst, stümperhaft und vor allem einfach in keinster Weise jemals zu Ende gedacht, die Situation. Also alles sinnbefreit, irgendwie unerklärliche Entscheidungen, die da getroffen werden. Und es kam einfach das Gefühl auf, dass einfach beim Scriptschreiben einfach nicht lange nachgedacht wurde. So, wie könnten wir das plausibel machen? Wir nehmen das erst Beste, was explodiert, dann passiert schon was.
Ja.
Und das Ding für mich ist halt folgendes. Ich habe 2 Möglichkeiten. Entweder ich mache meinen Kopf aus, ja, und dann lasse ich mich halt irgendwie da beeindrucken von so einer irgendwie bedrückenden U-Boot-Atmosphäre und intensiven Konflikten und dann hat man da irgendwie Spaß und dann interessiert mich das auch nicht, wenn das irgendwie nicht so richtig Sinn ergibt. Oder, das hat aber nicht geklappt, finde ich, weil mir der Film das nicht gegeben hat, weil er sich sich zu sehr verwässert. Oder ich lasse halt den Kopf an und sehe das mehr so als so charakterbasierten Thriller, aber das klappt halt auch nicht, weil da muss ich halt ertragen, wie mir der Film einfach die 2 Stunden lang unausgereifte Konflikte vor die Füße kotzt und die dann nicht mal gut ausspielt, diese Konflikte. Also für mich war das ganz, ganz schrecklich, muss ich sagen.
Ja, also insgesamt eher nicht so geil, kann man auf jeden Fall schon mal vorsichtig sagen. Das Ding ist halt, für mich funktioniert es halbwegs gut, bis die ganze Belegschaft dann zusammen in diesem U-Boot sitzt.
Ja.
So, und dann wird es halt, dann müssen halt irgendwie anscheinend haben sie sich gedacht, okay, jetzt sind die alle im U-Boot, dann müssen jetzt die Konflikte her. Und dann ist aber halt so, dann werden die Konflikte halt so schlecht aufgebaut. Also, was weiß ich, da sitzen dann halt erwachsene Männer beim Abendessen, dem einen schmeckt es nicht, dann kippt er das aus und dann gucken sich alle böse an für 5 Minuten. Und dann dadurch soll dann rüberkommen, die können sich wohl gar nicht so gut leiden. Ja, mal gucken, ob da noch was passiert. Und das ist die ganze Zeit so. Also einfach wirklich an den Haaren herbeigezogensten Konflikte. Und ehrlich gesagt, jetzt mal nur visuell, fand ich auch, dass diese U-Boot-Stimmung, also so eng und bedrückend, wie das da wahrscheinlich ist, auch nicht so richtig rüberkam für mich.
Also wenn man das vergleicht mit wirklich dem U-Boot-Klassiker schlechthin, das Boot zum Beispiel, weil das ist wirklich halt auch ein riesiger Film, es ist jetzt auch eigentlich lächerlich, jetzt hier Black Sea damit zu vergleichen, aber ich finde, es kommt überhaupt nicht rüber. Es ist halt wirklich, als wären die Schauspieler, finde ich, könnten auch in einem Wald stehen, so dass irgendwie, also für mich kam das auch wirklich nicht rüber. Dieses bedrückende Null.
Ja, die Charaktere entwickeln sich da halt auch nicht, ne? Also das fängt ja schon an mit einem Russen, der irgendwie sagt, ja, ein U-Boot ist wie eine Nutte irgendwie, wenn die alt sind, dann wissen die genau, was man machen muss.
Seemannsgarten,
und ich meine, das ist natürlich auch eine andere Sache. Vielleicht ist das so, wie wenn, weiß ich nicht, ein Weißer einen rassistischen Witz macht und ein Schwarzer, ist ein Unterschied wahrscheinlich. So war es auch bei Leviathan, ist halt ein russischer Film, und da trinken die Russen auch verdammt viel Wodka, aber es wirkt halt verdammt authentisch, einfach durch die schauspielerische Leistung, durch das Skript und durch das ganze Setting, wie der Film gedreht ist einfach, ne? Und ich finde halt hier ist es so, dass da wirklich der Konflikt gemacht wird, also natürlich können die Russen auch alle kein Englisch, so, und dann wird immer gesagt, die sind alles Russen, die ziehen uns hier übers Ohr, macht das Sinn? Ist das ein Satz?
Hauen uns
hauen uns, Ich hau mich erstmal aufs Ohr. Zieh uns über den Tisch, wollte ich wahrscheinlich sagen. Und deswegen sind die scheiße und deswegen muss jetzt hier mal ein Konflikt her. Und das nervt halt total irgendwie. Und das ist halt so, also ich hätte mir eigentlich gewünscht und daran kranken so viele von diesen Filmen, dass mir der ganze Cast hier nicht besonders plausibel gemacht wird, außer dass sie halt aus Klischees bestehen, wie ich das vorhin da auch vorgelesen habe. Weil an sich ist es ja interessant und an sich ist es doch cool. Es ziehen 1000 Männer los in einem U-Boot zusammen und die müssen halt irgendwelche Sachen überwinden, die müssen erstmal dieses Schiff klar machen und ich muss da sagen, auch genau wie Dr. Egg, ich fand bis zu dem Punkt, wo ich dann dachte, fuck, jetzt bin ich hier mit diesen scheiß Leuten im U-Boot, was mache ich jetzt? Hat das gut funktioniert, weil es war ganz cool. Es fängt direkt an mit der Feuerung, so, dann geht's weiter und da gibt's auch so eine Szene, wo halt Scoot McNairy sagt, I'm claustrophobic und Jude Law sagt, I bet you are und beißt erstmal in eine Stulle und da dachte ich mir so, ja geil, jetzt ist irgendwie ganz lustig, aber dann ist halt was ein Film haben muss, du musst halt Charaktere nicht nur kurz aufbauen, sondern du musst sie auch ein bisschen entwickeln und das schafft dieser Film eben nicht und dadurch wird das relativ langweilig eigentlich, was da passiert und da muss man auch sagen, da hat man sich natürlich auch ein bisschen Budget gespart, die sind ja die ganze Zeit in diesem Raum, klar, der wackelt und dann kommt man ein bisschen
rote Lampe an, ne?
Und genau, aber
los. Filmalarm.
Ja, also das ist ja, das war wirklich dann nichts.
Das ist ganz
und auch ganz zu den Charakteren muss man auch sagen, auch die Performance ist nicht stark genug, muss ich sagen. Also nicht nur werden die nicht aufgebaut, sondern es wird auch nicht rübergebracht. Auch Jude Law nicht, finde ich. Ich finde, der war relativ fehlgecastet in diesem Film, fand ich. Er war irgendwie ein bisschen zu nett, aber trotzdem der Hard ist aber auch nicht richtig. Und halt sein Akzent, der ist, also mit viel Liebe kann man den als international bezeichnen. Also der ist ja wirklich alles von Schottisch bis Russisch, bis hin nach Marokko hat er, glaube ich, geübt. Also absolute Scheiße, muss ich sagen. Und dann nuschelt dir da auch eine Frikadelle ins Ohr, also als gäbe es keinen Morgen mehr. Fand ich echt kacke, muss ich sagen. Ja. Und allein, also das auch wirklich nicht zu Ende gedacht wird. Nicht nur die Konflikte, sondern auch so diese so Storylines wie diese dieser Sozialkritik-Angle, so der kleine Arbeiter gegen den übermächtigen Konzern, das wird immer wieder eingestreut, aber das ist doch so unausgereift, das wird nie zu Ende geführt.
Das würde ich auch gerne mal ansprechen, weil er sagt, der hat ja die bekannteste Line aus dem Film, now the shit is fighting back. Er hat gesagt, so, die haben uns runtergespielt, die Scheiße im Klo, jetzt kämpft die Scheiße zurück. Aber wer kämpft denn gegen wen? Die holen sich jetzt Geld einfach. Ja, das macht dem Establishment gar nichts. Also das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Also das ist an sich ja interessant und an sich...
Das ist im Prinzip totale böse Onkels irgendwie Ideologie. Stimmt, so einfach so ohne Grund. So, ich habe mein ganzes Leben lang über falsche Entscheidungen getroffen. Ja, aber die sind ja schuld. So, weißt du, dann werd doch nicht U-Boot-Fahrer, du dummer Arsch. Weißt du, wenn du mit deiner Familie Zeit verbringen willst, so, ja, dann fahr nicht U-Boot. So, das ist dann eine Regel im Leben, die ich seit meinem 7. Lebensjahr befolge. So, ohne Scheiß. Also, da brauchst du auch nicht Nazi-Gold angeln gehen. So, ey, ohne
Das ist die Message. Und es ist ja auch ein Thriller, ne? Es ist ja an sich auch ein Thriller.
Es ist ja auch ein Thriller, ne?
Die sind so konstruiert. Also so von wegen, ja komm, ich stell den Treibstoff einmal mal auf den Motor. Da passiert schon nichts. Ach nee, doch, es explodiert alles, scheiße. Irgendwie, ach, es gibt Russen, die mag ich nicht. Ja gut, dann schenke ich den ab. Ach, okay, jetzt gibt's einen Konflikt. Und irgendwie, ach, der eine Büro-Heini muss auch mit, unerklärlicherweise. Ach, der fängt auch noch einen Konflikt an. Ja, das ist ja aber wirklich eine tolle Sache. So.
Und natürlich der junge 18-Jährige musste auch mit.
Was macht der auf diesem Boot? Das ist so bescheuert einfach, muss ich sagen.
War das noch so geil, als dieser Psychoschnorchler oder Spoiler-Alarm. Auf jeden Fall, als der eine den anderen da irgendwie zur Leibe rückt mit einem Küchenmesser. Der finde ich, in dem Moment sah der Schauspieler ist genauso aus wie ich. So, der wusste auch nicht, warum er das gerade gemacht hat. Ich fand das aber wirklich nochmal zu den Charakteren, die einfach völlig zu flach sind und die einem halt wirklich alle scheißegal sind. Einfach leider. Weil es hätte eigentlich eine coole so One-Last-Job-Geschichte sein können. Ich meine, ich finde, es geht damit los, die Reise von wo immer in England es ist. Ich habe das mal bei Google Maps eingegeben nach Sevastopol. Das sind 3100 Kilometer. Ne? Das hätte man
nicht in einem Schnitt.
In einem Schnitt, das hätte man, so wie der Vogel fliegt, hätte man einfach wunderbar, finde ich, einfach mal schon als Teambuilding-Exercise für den Zuschauer nutzen können. Das wird aber komplett übergangen. So, man sieht die Leute einfach alle kurz im Bus und dann sind die da und dann kaufen sie ein U-Boot. So, das dauert ja auch nur 10 Sekunden. So, man wird da echt sofort in dieses Boot geschmissen, wie auch Dr. Schwarz gesagt hat, voll mit Nuschel, den alten Möchtegern-Seebären, die mich echt kreuzweise können. So, das ist halt echt fast kriminell. Eigentlich finde ich, dass die Macher das nicht geschafft haben, mir mehr zu erzählen, beziehungsweise überhaupt was zu erzählen, denn sie zeigen ja eigentlich nur, da irgendwer mit Bart. So, nur über irgendwer mit Bart und mit Öl in der Fresse. So, das ist der Schrauber. So, weißt du?
Und es wird auch irgendwie nicht ganz klar.
Es kommt diese Stimmung auch gar nicht auf. So eine verwegene One-Last-Job-Stimmung. Okay, kurz beißt Jude Law mal die Stulle und macht sich über den einen lustig, weil er eine Sissy ist. Aber keine Ahnung, die haben es überhaupt nicht geschafft, weil ich kann mit Leuten sympathisieren, so mit Charakteren, so wie jetzt denen, die halt meinetwegen am Vorabend ihres Lebens feststellen, dass ihr Leben scheiße war. So, und darum geht es ja in dem Film hauptsächlich. Und ich hätte gerne mit denen mitgefiebert, so, weil ich finde solche Charaktere super, Aber das ging hier halt gar nicht.
Ja, ich finde das nicht
der Film. Sind vielleicht auch einfach zu viele Charaktere, ja, also für den Build-up. Also weil der Build-up ja wirklich nur so 20 Minuten sind. Und dann sind aber auf einmal gefühlte 13 Leute da im Boot. Und du hast das Gefühl, du weißt, wer Jude Law ist. Und die anderen sind halt irgendwelche Leute. Und wenn die mal das Maul ein bisschen weiter als bis zu den Zehen aufkriegen, dann kannst du auch gerade so noch erkennen, ob das ein Russe oder ein Brite sein soll.
Ja, und die Russen werden ja da eh so ein bisschen an den Rand gestellt eigentlich. Also die siehst du ja am Anfang gar nicht so richtig. Und man hätte ja wenigstens besser erklären können, wer da wer ist. Und da meine ich jetzt nicht, dass ich sehen will, dass der Koch irgendwie so eine ranzige Kartoffel küsst, sondern dass ich vielleicht ein bisschen mitbekomme, warum das scheiße ist, Koch zu sein in diesem Schiff. Also weiß ich nicht. Jemand wie Joss Whedon zum Beispiel, der halt auf Dialoge Wert legt, der hätte es halt hinbekommen, mir diese Leute innerhalb von 10 Minuten alle zu erklären und zu zeigen, was macht da wer und warum ist dessen Job eigentlich scheiße, aber auch wichtig und warum kann ich eigentlich hier mit jedem sympathisieren, warum finde ich eigentlich alle cool und warum finde ich es dann auch schlimm, wenn sich Leute gegenseitig umbringen. Aber hier war mir das halt egal, ob da einer stirbt oder nicht. Ich meine, dass der Junge da vielleicht noch irgendwie am Ende durchkommt, das konnte man vielleicht noch hoffen, aber dass man halt, und Jude Law vielleicht noch, aber das war es auch so ein bisschen. Also das ist echt ein großes Problem des Films.
Ja. Ja, und auch dieser ganze Briten-Russen-Konflikt, der würde ja eigentlich ziemlich krass aufs Brot geschmiert in der ersten Hälfte und den hätte ich auch verdammt spannend gefunden, wenn sich da zwei Lager entwickeln und dann irgendwie jeder hat so die Hälfte des Brotes und dann geht's ab, aber dann wird dieser Konflikt einfach ignoriert den ganzen Film über, also dann irgendwie dann streiten sie sich, dann mögen sie sich nicht mehr, die Briten und die Russen, aber dann stellen sie fest, sie müssen zusammenarbeiten, weil sie ja alle in einem U-Boot sind und dann ist halt alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen und das ist halt eben genau das Thema dieses Films halt einfach unausgereift und das ist das hat mich wirklich gestört, muss ich sagen, und auch der Twist ganz am Ende, also Spoiler, es gibt einen Twist, wer hätte das gedacht, für mich zu 100% vorhersehbar. Ich weiß nicht, wie das euch ging, ob ich einfach verdammt klug bin, aber das war alles genau so, wie ich mir das gedacht habe, ist dieser Film geendet. Und das hat mich dann auch nochmal nicht persönlich stimmen können.
Das ist halt der einzige Twist, der geht, ne?
Ich fand das relativ, ich habe mir den nicht gedacht. Fand das noch fast am besten. Dass ich dachte, ach, hier ist ja noch ein Twist, das habe ich schon gar nicht mehr kommen sehen, dass es sowas auch noch gibt, so weil ich schon so gelangt
habe. Ja, ich hab auch nicht dran gedacht.
Aber der wird auch relativ wenig ausgespielt am Ende, außer dass sie dann natürlich schnell weg müssen. Wir müssen jetzt zurück, wir müssen da rum. Wie lange dauert das? 8 Stunden? Gibt es noch einen anderen Weg? There's a canyon. Oh, okay.
Willst du noch weiter drauf eingehen? Weil sonst habe ich auch noch was. Weil ich habe mich auch. Ich finde auch, der Film, das Ende des Films ist irgendwie genauso Banane wie die 2 Stunden vorher, finde ich. Weil jetzt hat halt Jude Law völlig unnütz sein Leben geopfert. Weil was soll die mit dem riesigen Sack voller. Oh, fuck, ich spoiler ja komplett. Naja, gut.
Spoiler!
Jetzt haben sie da dieses Treibgut, sage ich mal, das ihnen hinterher geschickt wurde von der Tiefe des Meeres. Als wenn die damit jetzt was anfangen können, aber der Film sagt ja gar nichts irgendwie. Er sagt ja weder jetzt, guck mal, wie aussichtslos kacke alles ist. Ich finde, er sagt gefühlt mehr, ha, jetzt ist ja alles cool, die haben ja jetzt das Gold. So, aber das ist doch auch Schwachsinn, weil wir wissen ja, was eigentlich abgeht. Ich weiß gar nicht, also das total keine Konsistenz in nichts einfach in diesem Film.
Also, ich fand es ein bisschen angenehm, dass du jetzt, wenn du schon gesagt hast, dass es kein Happy End am Ende gibt, also dass es so eine Szene noch gibt, aber die ist natürlich auch diese typische, der Film ist sowieso ein bisschen wie Armageddon eigentlich, aber es ist so diese Armageddon-Szene halt, dass sich da jemand opfern muss und so weiter, fand ich noch ein bisschen interessant, aber ja, ich finde einfach, dass der Film zu unambitioniert ist, also das finde ich den fand ich jetzt auch nicht so gut, John Wick, aber ich habe das Gefühl, was bei beiden Filmen eigentlich so ein Template genommen wird, wir machen jetzt so einen Film und das geht auch eigentlich einigermaßen klar, so da sind schon die Sachen, die man braucht, natürlich, dann kracht irgendwas ins U-Boot rein, dann kommt ein feindliches U-Boot, dann müssen sie durch den engen Canyon durch, dann ist irgendwer am Tauchen und dann bleibt ihm vielleicht die Luft weg und so weiter und so fort, aber macht daraus nichts, das ist eigentlich mein Problem mit Black Sea. Von mir gibt es 4 von 10 Punkten für Black Sea. Ich finde, der ist schon relativ solide gemacht, aber es bleibt eigentlich gar nichts zurück.
Von mir auch 4 von 10, muss ich sagen. Selbe Bewertung. Wir haben jetzt ziemlich viel abgehatet. Es vergab ein paar gute Faktoren auch, muss ich sagen. Also ich fand die Kameraführung wirklich nicht schlecht und auch die Geräuschkulisse im U-Boot fand ich ziemlich effektiv, wenn sie denn zugelassen haben. Denn es kam natürlich auch noch richtig beschissene so Musik aus der Konserve zwischendurch, die dann auch keiner
gebraucht hätte. Die war sehr belanglos,
Die Musik war der hammerschlecht.
Es gab auch so eine relativ lange Unterwassermission, die du gerade auch schon angesprochen hast mit Tauchern. Das war zwar nicht innovativ, aber ziemlich spannend. Insgesamt aber viel zu wenig, viel zu uninspiriert, viel zu billig. 4 von 10.
Ja, also von mir gibt es 3 von 10. Ich war durchgängig eigentlich hauptsächlich nicht mal gelangweilt, sondern tatsächlich genervt einfach von dem Film. Insofern würde ich das niemandem mit gutem Gewissen empfehlen können.
Nee, ich, also ihr teilt, verteilt ja auch nicht Punkte. Also weiß ich, keine Ahnung, für mich gibt es da echt einen Punkt. Ich fand die Charaktere echt katastrophal einfach. Und diese ganzen aufgebauschten Konflikte, die keine echten waren, oder ist einfach, nee, also ich, nee, war nix, gar nix für mich. Ich fand es echt ganz, ganz furchtbar.
Und wie viele Punkte gibt's?
Ein.
Achso, das habe ich gar nicht gehört.
Ja. Achso, sorry. Ja,
dann dann,
ich bin auch so ein Seebär, man hört, versteht mich nicht so
ja,
gut.
Ja, und dein Schottisch ist manchmal auch, driftet auch manchmal ins marokkanische Deutsch ab. Man kann das manchmal gar nicht.
Ich glaube, ich habe noch so ein bisschen
genau Hack. Verstehen. Das Problem mit unterschiedlichen Sprachen wird in der folgenden Serie, finde ich, eigentlich sehr gut gelöst. Und die heißt Vikings.
You force me up again. You're seeking answers. But I have no answers. Only truth. Stones and bones. Raise out! I see a river. Two shores. Three sides. I see life splitting, joining, and struggling. Each for itself.
Vikings ist eine Fernsehserie des kanadischen Senders History Television und spielt, Überraschung, zur Wikingerzeit. Also wir befinden uns. Ja, ich war auch erstaunt, als ich das gelesen habe dann. Also wir befinden uns so im Frühmittelalter um die 700 nach Christus. Und die Handlung dreht sich in erster Linie um Ragnar Lothbrok und dessen Werdegang. Und ist ohne Anspruch auf historische Genauigkeit an die Sage des legendären Wikinger-Anführers Ragnar Lodbrok angelehnt. Da weiß man nicht so genau, ob es den wirklich gab oder nicht. Aber vielleicht gab es ihn und dann war es vielleicht so ein bisschen so, wie weit es ist. Und wir sehen quasi, wie Ragnar durch kluge Taktik oder wenn es sein muss, auch mal irgendwo eine Axt in ein paar Köpfe zu hauen, immer mehr an Macht gewinnt und so die ersten Raiding-Partys der Wikinger nach England veranstaltet und da ordentlich Eindruck hinterlässt. Und dann ist so ein bisschen Ränkeschmieden und mittelalterliche Kriegsführung und so alles drum und dran. So ein bisschen Game of Thrones auf Speed.
war's okay. Das?
So, ja, das war's.
also Vikings läuft mittlerweile in der dritten Staffel jetzt und weil das ja auch von euch allen geguckt wird, dachte ich mal, lass uns das mal machen, dann gucke ich mir das jetzt alles an und deswegen sind natürlich meine Eindrücke auch so ein bisschen dem Binge-Watching, wie das heißt, geschuldet. Ja. Also ich habe viele Folgen mir hintereinander angeguckt und ich muss sagen, dass das, also sich so eine Serie hintereinander anzugucken, meistens der Serie nicht so zuträglich ist, finde ich persönlich. Denn was einem da oft auffällt, sind so, dass Charaktere irgendwie inkohärent handeln. Also, dass sie mal so sind, mal so, fällt dir irgendwie stärker auf, wenn du das alles hintereinander guckst und so ein bisschen fragst, was passiert hier eigentlich? Ich finde trotzdem, dass Vikings zu manchen Teilen eine sehr gute Serie ist, weil es vieles neu macht und interessant macht, weil die Leute irgendwie wussten, okay, man muss sich heutzutage auf eine Art mit Game of Thrones messen und die wollen schon auch, glaube ich, so ein ganz bisschen in diesem Fahrwasser mitfahren, aber schaffen es dann doch was sehr Eigenes daraus zu machen und zu kreieren. Und es gibt ein paar Punkte, die ich an Vikings sehr spannend finde und ein paar Punkte, die mir nicht so gut gefallen, aber ich würde gerne mal so als Veteran mal so eure Meinung vorher hören.
Oh, also ich fand die ersten zwei Seasons von Vikings wirklich klasse und ich muss sagen, und jetzt habe ich drei Folgen der dritten Staffel geguckt und ich muss sagen, für mich hat es sich, glaube ich, so langsam ausgevikingt irgendwie. Das liegt für mich daran, dass die Serie für mich komplett lebt von ihrem so groben Charme, würde ich mal sagen. Also es ist halt irgendwie eine Walze, überrollt sie dich, sie ist ja total intensiv, es ist schnell, es ist immer was los, immer nach vorne ab dafür und das ist mega geil und sie trägt dich mit. Und die Kehrseite davon ist aber halt eigentlich dasselbe, dass immer viel passieren muss, zumindest meiner Meinung nach, weil die Serie sonst stirbt.
Absolut.
Weil sich eben die Serie nicht die Zeit genommen hat, tiefgründige Charaktere aufzubauen oder Beziehungen herzustellen, sondern sie hat gesagt, wir wollen unterhalten und das machen sie verdammt gut, aber es fängt an, sich viel zu wiederholen. Und deswegen glaube ich, sollten sie diese Serie bald mal zu Ende bringen, meiner Meinung nach. Obwohl ich sie sehr geil finde, weiterhin.
Mir geht's aber ähnlich. Also ich hatte jetzt auch schon die ersten Gedanken in der Richtung, also die jetzt auch Dr. Fünf geäußert hatte, irgendwie, ja, brauche ich das jetzt noch? Weil ich habe nicht das Gefühl, es sei denn, ich werde vom Gegenteil überzeugt, dass hier noch was kommt, was ich nicht schon in den ersten beiden Staffeln gesehen hätte. Ne? Ja. Und ja, das ist ein großes Problem. Und ja, weiß ich nicht. Das, ja, schwierig.
Was ich an Vikings mag, ist einmal Ragnar Lothbrok. Ich finde, der ist ein verdammt spannender Hauptcharakter für eine Serie. Weil das Ding ist, was bei Ragnar so cool ist, der ist halt einerseits so super hart und so ein Hau-drauf-Typ, aber andererseits ist er immer wie so eine Schlange. Der grinst eigentlich die ganze Zeit und irgendwie weißt du, der führt immer was im Schilde und der überlegt sich nicht nur, der ist nicht so auf seine niedersten Instinkte reduzierbar, wie viele andere Actionhelden oder wie man denkt, dass die Wikinger es sind, sondern das Coole, was Vikings ja macht, ist zu zeigen, diese Leute sind roh, diese Leute sind heftig und die bringen auch einfach Unschuldige um. Aber hier kann auch geplant werden. Und Ragnar überlegt sich halt immer so, was kann ich eigentlich für mein Volk hier noch rausholen? Was kann ich eigentlich machen? Und was ist jetzt der klügste Move? Denn soll ich diesen Typ jetzt umbringen? Ja. Oder ist es besser, einen Pakt zu schmieden? Das finde ich, dass zum Beispiel...
Und auch wie er das auch immer hinkriegt, gerade auch diese Verbindung dann zusammen mit, dann wieder das zusammenführt, dann auch diese Spiritualität, religiöse Geschichte. Weil er weiß, dass er das auch immer mitbringen muss bei seinen Entscheidungen sozusagen. Dass er dann immer noch ankommt mit, Odin findet das auch toll. Das finde ich, gelingt ihm super. Wie du halt schon gesagt dass er ist halt eigentlich sauintelligent.
So, genau, das Coole eigentlich, was diese Intelligenz sagt, ist so Weltoffenheit. Und das normalerweise ist Weltoffenheit immer nur so naiven Charakteren zu eigen, die nicht so richtig wissen. Ja. So. Und das Coole ist, dass bei Ragnar und auch dem König Eckbert, den es seit der zweiten Staffel gibt, dass die beide so diese Linie fahren. Also eigentlich geht es ja darum, dass die Wikinger die raiden, also die rauben die Engländer aus, weil Ragnar Lothbrok halt in der ersten Staffel herausfindet quasi, wie man nach England segeln kann. Und das ist ja am Anfang so ein Konflikt, ob sie es machen dürfen und so weiter. Und dann wird er halt da auch der Jarl und kann das dann machen. Und dann gibt es halt Könige, mit denen gibt es Krieg. Und dann gibt es andere, die sagen, hey, also vor allem diesen König Eckbert, ey, warte mal, du hast was im Sinn, ich habe was im Sinn. Vielleicht können wir uns zusammentun und hier was Besseres draus machen. Und das finde ich ziemlich cool. Das Problem, oder was Vikings hat, ist, wie Dr. Snips gesagt hat, dass die Serie so schnell vorangeht. Das ist natürlich super. Und das ist wirklich was, wenn du Game of Thrones geguckt hast, wo halt manche Leute noch immer noch nicht übers Meer gesegelt sind. In der Zeit sind die Wikinger schon 25 Mal in der gleichen Folge hin und her. Das Gute ist eigentlich, finde ich, das ist ja so, dass Ragnar hintergangen wird am Ende der zweiten Staffel. Oder am Ende der ersten Staffel. Und die erste Folge der zweiten Staffel, wo du denkst, das ist jetzt der Riesenkonflikt, wird aufgeklärt, dann gehen sie zurück, 4 Jahre später, sein Sohn ist erwachsen und dann geht's wieder los. Und dafür liebe ich die Serie. Also ich finde es richtig geil, dass du so das Gefühl hast, hier passiert was. Das Problem ist aber, da immer was passieren muss, ändern Charaktere, finde ich, dauernd so ihre Loyalität zu Ragnar oder ändern sie vermeintlich. Und deswegen gibt es ganz wenige Charaktere, die überhaupt nur ein bisschen interessant sind. Und was mein Problem ist, ich hätte mir gewünscht, dass es so eine Wikinger-Gruppe von so 6 oder 7 Männern gibt, wo ich jeden kenne und wo es einfach Bock macht, wenn Ragnar mit denen loszieht. Und das haben sie so ein bisschen versäumt, das aufzubauen, finde ich. Denn die wichtigsten Wikinger, die es gibt, sind eigentlich Lagatha, Floki und Rollo. Rollo ist der Bruder von Ragnar. Floki ist so ein bisschen Wildkatz, ist der verrückte Ingenieur, der aber gleichzeitig halt so ein bisschen spiritueller ist als die anderen. Und Lagatha war mal seine Frau und ist halt einfach eine Frau, die Wikinger ist und ist deswegen einfach ein interessanter Charakter, weil die sich natürlich in dieser Männerwelt behaupten muss. Das Problem ist aber, dass bei vielen, und zum Beispiel auch Siggi ist so eine Frau, die war mal von dem einen König da die Frau und ist jetzt halt immer noch dabei, diese Charaktere werden so durchgeschleift durch die Serie und du denkst die ganze Zeit, ja, die planen jetzt einen Komplott, nein, ah, doch nicht, aber irgendwie denkst du dir, aber warum? Mich interessieren die gar nicht, weil eigentlich ist die Serie fast nur, was Ragnar macht und was Game of Thrones zum Beispiel gut hin, oder verdammt gut hinkriegt, ist, dass Charaktere, die du gar nicht auf dem Schirm hast, auf einmal eine Macht haben. Da gibt's Leute, die sind nur irgendwie im Hintergrund rumgelaufen, die machen irgendwas und auf einmal sind die wichtig, auf einmal können die richtig was reißen, können diese ganze Welt aus den Fugen heben. Und das hat Vikings für mich irgendwie versäumt, das zu schaffen, dass auch andere Leute da irgendwie Macht kriegen.
Ja. Mir war jetzt, weil Loke und Snips es auch schon angesprochen hatten, dass ihnen die ersten beiden Staffeln wesentlich besser gefallen haben, so scheint's, stimme ich insofern mit zu, dass ich das Gefühl habe, dass jetzt in der dritten Staffel ein bisschen zu viele Schauplätze gleichzeitig halt sind, die sich aufgetan haben, weil es jetzt dann mittlerweile einmal bei Lagatha zu Hause, dann einmal hier bei Ragnar zu Hause, dann wo die jeweils sind in England und dann noch wo Eckbert gerade ist und Athelstan und was weiß ich was, dass es dadurch ein bisschen zu viel wird. Was in den ersten beiden Staffeln, da waren es eigentlich immer hauptsächlich vielleicht 2 Schauplätze, wo man hin und her ist. Und deswegen kommt noch mehr dieses Gefühl, dass es jetzt zu schnell langsam geht und zu wenig von den einzelnen Leuten gezeigt wird. Ich hoffe mal, dass sich das wieder Also, weil jetzt, ich habe die vierte Folge auch schon geschaut, du ja auch, Dr. Schwarz.
Ja.
Weil da bahnt sich ja jetzt so ein bisschen an, dass die Leute alle wieder so zusammenfinden und wieder zurück sind von ihren einzelnen Exkursionen quasi. Insofern hoffe ich mal, dass das jetzt in der zweiten Hälfte der Staffel wieder aufhört und dass man dann quasi wieder nur zwei oder so oder vielleicht drei Stränge gleichzeitig hat. Obwohl ich es auch eigentlich immer noch gut genug auf jeden Fall finde, um mir das weiter anzugucken.
Ist halt die Frage, auch wenn sie zusammenfinden, ob dann eben diese komplette Welt, die sich Vikings aufgebaut hat, nicht eben doch ein bisschen zu limitiert ist, um das halt ja. irgendwie facettenreich ja. zu gestalten. Ich meine, das sind Wikinger. Die machen halt nicht viel außer raiden und kämpfen und Leute umbringen und halt hier und da mal irgendwie Verbündnisse eingehen. Und ja, ich habe auch da nicht so richtig die Lösung parat. Aber für mich ist es halt irgendwie die ganze Zeit so, ach, irgendwer will schon wieder Ragnars Länder, während er weg ist. Gut, irgendwer ja. macht sich an seine Alde ran und ach hier, der verbündet sich dann mit dem und dann sind sie in England und dann wird gekämpft, ja okay, aber das kenne ich schon und
ja.
das ist halt für mich so das Problem und ich weiß nicht, wie könnte man das interessanter gestalten und da ich eben keine Antwort habe, hoffe ich eben, dass sie da jetzt nicht bis Staffel 9 das irgendwie durchziehen. Das ist halt meine Hoffnung für Vikings.
Ja, ich glaube eben auch, dass das am Ende Vikings einfach ein sehr begrenztes ja, oder sein Potenzial schon ausgespielt hat. Ich glaube, viel mehr geht aber auch nicht. So, denn wir haben halt nicht, das ist halt leider, ja Gott, das ist ja nur halbwegs historisch und wir haben mal keine Drachen und Zauberer oder sonst was. Und am Ende ist das halt aber eben, was du gesagt hast, das ist aber eben auch das, was, das ist genau das, was die Leute gemacht haben. So, raiden, pennen, ficken, saufen, raiden und dann den Rest dann wieder in der Reihenfolge. So, das ist halt, das ist eben halt auch wirklich dann auf Dauer wahrscheinlich auch einfach nicht spannend genug. So,
das ja, weiß ich, aber dafür finde ich die Atmosphäre schon durchgängig eigentlich noch cool genug.
Die Atmosphäre ist fantastisch. Also vom Handwerkszeug muss man wirklich sagen, ist Vikings fantastisch. Also was ich sagen würde, ist einfach so ein bisschen Slow-Mo und stimmungsvolle Musik hat noch jede Szene gerettet. Also du kannst das, bei Vikings ist viel verdammt gut gemacht. Also und das muss man auch mal sagen, was zum Beispiel ziemlich clever finde, ist, dass die Wikinger sprechen natürlich eine eigene Sprache und die Engländer sprechen auch dieses alte Englisch. Aber immer wenn du in den Lagern bist, sprechen die normales Englisch und wenn die sich treffen, dann ist halt, dann versteht halt einer den anderen nicht, den du aber als Englisch verstehst, so ungefähr, ne? Und andersrum. Und das ist irgendwie ganz cool gemacht, finde ich so. Also, dass du halt, dass dem Zuschauer quasi zugemutet wird, jetzt zu verstehen, was los ist. Ich habe da neulich irgendwann mal einen Kommentar gelesen, der gesagt hat, hä, warum verstehen die den einmal nicht und dann versteht der die nicht? Ja, also nicht jeder Zuschauer rafft es, aber das ist dann, da bleiben wohl dann manche auf der Strecke, wenn man mal dem Publikum was zumutet. Dann finde ich noch, dass Vikings es ganz cool schafft, so zwei Welten aufzubauen, die der Engländer, die sehr christlich sind und irgendwie ziemlich viel Angst dann vor den Wikingern haben, aber wir sind halt auf der Seite von denen sie Angst haben und das wird auch so ein bisschen versucht, das nachzuvollziehen, dass sie halt zwischen Religion und aber auch zu ihrem Trieb verhaftet sind und was ich geil finde, dass die Wikinger auch scheiß drauf geben, was los ist. Die machen halt einfach ihr Ding und fertig ist und die anderen deuten da halt immer irgendwas rein. Das ist ganz witzig, finde ich auch. Also ich finde, da schafft Vikings vieles und man muss auch sagen, im Gegensatz zu Game of Thrones, mit der sich die Serie natürlich nicht komplett messen kann, weil Game of Thrones viel krasser ist von der Kohle und von der Story dahinter, ist aber, gibt es in Vikings ziemlich viele Action-Szenen, die verdammt gut sind. Mhm. Also du hast nicht so, du hast natürlich nicht so die mega krassen Longshots, aber du hast oft so ein 20 gegen 20 Kämpfe oder manchmal 30 gegen 30 und so, und immer Shield Wall und wenn die Schilde hochgenommen und dann geht's los. Und ich finde aber, dass es gut gelöst ist. Manchmal ist es für mich ein bisschen ermüdend, der nicht so sehr auf Action-Szenen steht, aber ich finde, da geht's eigentlich auch ordentlich zur Sache und deswegen, wenn man halt auf sowas steht in der Serie, wird man hier sehr gut auch bedient.
Das stimmt, ja. Die Serie opfert quasi so eben die Substanz von Game of Thrones für halt so mehr Spaß und mehr Direktheit. Und das klappt ja auch super und deswegen bin ich auch nach wie vor Fan der Serie. Nur wie lange das noch klappt, das habe ich jetzt 100 Mal gesagt, aber ich sage es auch nochmal.
Ja, genau. Von mir gibt es eine Empfehlung für Vikings, für alle, die an sich, ich meine, die Serie heißt Vikings, ja, machen wir uns nichts vor. Und dann denkt man, okay, ja geil, Wikinger hauen Leuten auf den Sack und dafür gibt es aber viel mehr. Also dafür traut sich die Serie mehr.
Ja.
Dafür nimmt die Serie echt interessante Turns, zum Beispiel auch mit Ragnars zweiter Frau zum Beispiel. Das ist eigentlich interessant, wie das gelöst wird. Also es gibt ja so Konflikte, die sind da und die sind nicht so leicht aufgebaut. Mein großes Problem ist halt einfach, dass Ragnar mal mit dem König zusammen was macht und dann findet er ihn aber scheiße und zieht ihn übers Ohr. Mit wem anders, ihm aber eigentlich wohlgesonnen war und so. Und also manchmal habe ich das Gefühl, was ich eigentlich sagen will, ist, dass sie sich einfach irgendwen aus dem Arsch ziehen manchmal, damit es halt jemanden gibt, wie jetzt in der dritten Staffel, da der in Lagathas Lager da, Lager. Ja. Der jetzt wieder kommt, um seine Länder zu raiden, wo ich denke, ey, den gab's vorher nicht, den habt ihr jetzt nur rausgeholt, damit sie wieder irgendwen gibt, der irgendwas macht. Also das ist das Problem. Aber wenn man Bock hat auf Unterhaltung, wenn man Bock hat auf eine Action-Serie und wenn man Bock hat auf sowas, was so ein bisschen historisch angehaucht ist, dann ist das echt eine verdammt coole Serie. Also deswegen kann ich sagen, dafür gibt es eine Empfehlung. Ich kenne aber auch ganz viele Leute, denen ich das auf keinen Fall empfehlen könnte. Also es ist keine Universalempfehlung für diese Serie.
Ja, ich finde es aber auch ganz cool. Ich muss auch mal, ja, stimme ich auch in allen Punkten zu. Und gerade aber auch cool bei Vikings, muss ich mal sagen, was so die Frauenrollen angeht, muss ich sagen, trumpft die aber auch auf im Vergleich zu anderen Serienformaten. Ne? Also intelligente, selbstbestimmte Frauen, die halt auch, wem es hilft, auch Leute umbringen, wer das gerne möchte. wer drauf steht. Nee, aber das finde ich auch nochmal ein großes Plus bei Vikings auf jeden Fall. Aber hat natürlich auch mit der Kultur der Wikinger zu tun, die eben nicht, die halt schon ein bisschen noch anders war im Vergleich zu anderen zu der Zeit, so was jetzt die Rolle der Frau anging in der Gesellschaft.
Jo, das ist auf jeden Fall richtig. Also von mir auch eine fette Empfehlung. Ja, von mir eigentlich, auch. Also ich gucke ja eh nicht so viele Serien wirklich regelmäßig. Vikings ist eine davon, die ich mir wirklich jede Woche die Folge angucke und auch immer. Es ist auch immer ein langes Jahr, finde ich, zwischen März oder wann die Staffel immer vorbei ist, bis zum nächsten Februar. nee, auf jeden Fall gucken.
Dann kommen wir. Boom. Wolltest du was sagen? Du hast ein bisschen gestockt. Nein, wolltest du nicht. Dann kommen wir zur Abschlussrunde, was uns sonst noch popkulturell bewegt hat. Und ich mache mal den Anfang. Ich habe endlich, weiß nicht, ob man endlich sagen kann, mal Annie Hall geguckt. Wir haben viel unterschiedliche Sachen auch geguckt, natürlich zusammen. Wir waren ja alle drei, Dr. Eck und Dr. Snips, im Urlaub, haben auch Turtles gesehen, war super scheiße, haben John Wick gesehen, war ganz cool, haben The Loft gesehen, da kommst du gleich noch dazu und auch Dazed and Confused, weiß nicht, ob einer von euch das auch noch ansprechen will, aber das ist auch ein sehr cooler Film von Richard Linklater und ich habe aber mal auf der Rückreise dann Annie Hall geguckt. Ist ein Film, der dem Woody Allen in den 70ern in New York ist und so ein bisschen die Liebe seines Lebens trifft und der hat mich nicht komplett überzeugt, aber muss, glaube ich, auch in der Zeit gewesen sein, aber es ist schon relativ interessant, wie auch heute diese Berliner Hipster-Thematik da so ein bisschen aufgegriffen wird, weil Woody Allen in dem Film schon der prätentiöseste Spasti ist, den man sich überhaupt vorstellen kann, aber die ganze Zeit erzählt, wie prätentiös und blöde andere Leute sind. Also er ist in der Kinoschlange und hinter ihm redet irgendwer über Filme von Godard oder so und sagt, dass die da super toll sind, dass die Message war da so interessant und bla und er macht sich über den lustig, aber selber kann er eigentlich überhaupt gar nichts leisten und ist eigentlich der größte Idiot und versucht auch seine Freundin eben Annie Hall immer so in Richtung so einer Coolheit zu bewegen und es klappt nicht. Und das ist eigentlich echt ganz interessant. Also vielleicht eher für ein Filmanalyse-Seminar nicht die ganze Zeit unterhaltend, aber eigentlich echt ein einigermaßen spannender Film, den ich jetzt nachgeholt habe. Was war bei euch los?
Ja, du hast es angesprochen. Wir haben The Loft geguckt zusammen und ich weiß gar nicht, ob du überhaupt ins Kino gekommen bist, aber es ist auf jeden Fall der feuchte Traum eines jeden B-Movie-Liebhabers. Also Judge Dredd und Cyclops und der Typ aus Prison Break und der Dicke aus Modern Family, die haben zusammen Loft, in dem sie halt stressfrei nach Lust und Laune ihre Partner betrügen und dann eines Tages taucht aber eine tote, nackte Frau in ihrem Bett auf, in ihrem geheimen Loft und dann beginnt die Kacke natürlich zu dampfen und es entsteht wirklich ein richtig, richtig, trotz des dummen Settings ein klassisches Whodunit, also wirklich im Agatha Christie-Modus irgendwie und ich finde das mega geil. Ich liebe dieses Genre und der Film setzt es einfach richtig gut um. Du fieberst mit, du rätst mit, du hast nicht so richtig Ahnung, aber er droppt genug Hinweise, dass er dich bei der Stange hält. Er führt genau die richtige Anzahl Charaktere ein, finde ich, so ungefähr 10 bis 12, die es alle sein könnten und überrascht dich dann auch am Ende noch. Also wie jeder Whodunit hat natürlich einen Twist und so auch er. Und muss ich sagen, das ist eine absolut, trotz irgendwie schlechten Kritiken, extrem schlechten Kritiken und keinem Wide Release und B-Movie-Schauspielern ist es ein richtig, richtig guter Film, muss ich sagen.
Ist hier wohl auch ins Kino gekommen, am 11. Dezember letzten Jahres und wir haben den ja zusammen gesehen. Ey, und ich fand den auch verdammt gut. Also natürlich ist der auch verdammt blöde und das ist auch so ein Film, finde ich, wo man jetzt nicht im Nachhinein noch alle Plotholes aushebeln sollte. Aber ich finde, während man den guckt, macht es Bock. Und es macht einfach auch Bock, diese ganzen Schauspieler in coolen Anzügen zu sehen, auf coolen Partys mit attraktiven Frauen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, der Film nimmt dich so richtig bei der Hand und macht dir richtig Bock. Und ich verstehe da eigentlich nicht so richtig die schlechten Rezensionen. Also ich weiß irgendwie nicht, was man daran finden kann. Natürlich ist das nicht der Film des Jahres oder weiß ich nicht was. Nein, aber für das, was er sein will, unterhält er dich die ganze Zeit. Und das Ende ist ein bisschen blöd. Aber das ist ja wohl völlig in Ordnung.
Ja, fand ich auch. Also die Kritiken sind auf jeden Fall so, stehen nicht so richtig in Relation zu diesem Film. Also so schlecht, wie alle behaupten, ist er wirklich nicht. Ich fand ihn jetzt auch nicht so wahnsinnig toll, aber auf jeden Fall entertaining. So. Und was manchmal will man ja auch nicht mehr.
Genau, also das ist der perfekte Film, wenn man nicht weiß, was man gucken soll. Einfach mal The Loft gucken, da hat man eine super Zeit eigentlich.
Ja.
Ja, also ich gucke ihn auf jeden Fall auch noch an. Ja. Also ich hatte den auch schon auf der Liste. Ist ja gut, dass ihr den alle so weit erstmal empfehlen könnt, so mit Einschränkungen. Ja, ich habe da Bock drauf.
Cool. Ja, ich habe mein Mitbringsel kommt aus der Musik. Und zwar das neue Album von Audio 88 und Yesen. Oh,
die magst du ja eigentlich gar nicht so gerne, hast du gesagt, ne?
Die mag ich nämlich eigentlich gar nicht so gerne. Aber jetzt am 13. März oder 15. oder so rausgekommen, Normaler Samt, ist halt schon nicht für jeden was auf jeden Fall. Also wir befinden uns hier so im Boom-Bap-Deutsch-Rap, irgendwie relativ so Battle-Rap-mäßig angehaucht. Und man muss sich da schon auch ein bisschen dran gewöhnen, also gerade an die Stimmen und so, von denen ich eigentlich nicht so Fan war. Aber dieses Album geht mir ganz gut rein im Moment. Kann man mal reinhören. Die waren ja auch lange weg quasi. Ich glaube, das letzte Album von denen ist von 2008 oder so sogar schon. Also wusste man nicht so richtig, ob da nochmal was kommt. Aber vielleicht hat man sie deswegen jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wenn man da so ein bisschen drin ist in der Szene. Genau, Normaler Samt von Audio 88 und Yesen ist ein gutes Album.
Ah, da freue ich mich. Ich hatte schon ganz vergessen, dass es rauskommt, obwohl wir natürlich immer auch die Albenvorschau auf Dr. Peng haben. Ist uns das wohl durch die Fittiche gegangen? Das werde ich mir auch anhören. Dr. Loco.
Ja. Jetzt würde ich skippen wollen diese Woche. Also, ja. Popkulturell war da nichts, war gar nichts. Ganz dünnes Eis, auf dem ich mich da bewegt habe.
Das macht ja nichts. Dann hast du für nächste Woche die Hausaufgabe, 5 Highlights zu finden für die
anderen. Das ist gar kein Problem, Ja, ich habe ja diese Woche eigentlich 4 Sachen gehabt, aber jetzt kann ich die nächste Woche dann einem Abwasch.
Wir melden uns nächste Woche wieder mit dem 44. Pancast. Da sprechen wir über den Film A Most Dangerous Year mit Oscar Isaac und Jessica Chastain und den für besten Oscar nominierten animierten Film Song of the Sea. Der ist aus Platin nominierten Film Song of the Sea. Und der ist aus Nazi-Gold geformt. Und die neue Serie The Last Man on Earth. Wenn ihr Meinung zum Podcast habt oder coole Bands, die hier mal gespielt werden sollen oder selber in der coolen Band seid, die hier mal gerne spielen soll, dann schreibt uns eine Mail an drpeng@gmail.com. Damit sind wir raus. Bis zur nächsten Woche.
Jawohl. Tschüss. Tschüss.